Das Wesentliche ist ja, das Wesentliche zum Wesentlichen zu machen und herauszufinden, was das Wichtigste ist im Leben. Das ist wirklich der Schlüssel zum Leben. Das gibt uns Sinn, das gibt uns ein Ziel, das hilft uns, heil und ausgerichtet zu leben. Ich denke, niemand sagt auf seinem Sterbebett, oh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit unwesentlichen Dingen verschwendet, sondern die meisten sagen eher, ich wünschte, ich hätte mich mehr auf das fokussiert, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Also was ist das Wichtigste? Jesus wird es uns sagen, er weiß es. Und die Frage kommt zu ihm von einem, glaube ich, ehrlichen Sucher. Der Kontext ist ja, dass Streitgespräche hier stattfinden zwischen Jesus und den religiösen Leitern von Israel. Die wollten Jesus loswerden, die wollten ihn vor dem Volk und vor den Römern diskreditieren. Also da waren die gesetzlichen, ruhmkritischen Pharisäer, da waren die liberalen Sadduzäer, und da waren die romfreundlichen Anhänger von König Herodes. Aber niemand konnte es mit Jesus aufnehmen und mit seiner Weisheit. Und das ist so, wenn du mit Gott diskutierst, dann wirst du den Kürzeren ziehen. Das ist so. Wir lesen im Vers 28. Markus 12, Abvers 28. Und einer der Theologen oder der Schriftgelehrten, das waren die Theologen, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste oder das wichtigste von allen? Na, dieser eine Schriftgelehrte, der hatte eine andere Einstellung als die anderen. Der war ein Sucher und Jesus kennt unsere Herzen. Und Jesus hat gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Also ehrliche Sucher haben eine offene Tür bei Jesus. Und dieser Schriftgelehrte, dieser Experte in der Tora, stellt die Frage nach dem Wichtigsten im Leben in seinem Kontext. Er wusste, dass die Wahrheit in Gottes Wort zu finden ist. Na, nur Gott hat die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit in Person. Und er hat erkannt, dass Jesus gut geantwortet hat. Und er war ein Schriftgelehrter, er war ein Pharisäer. Seine Welt war das Gesetz des Mose. Und er wollte Gott gefallen. Die Schriftgelehrten haben gelehrt, dass es 613 Gebote im Alten Testament gibt, 248 positive, also Gebote, und 365 negative, Verbote für jeden Tag des Jahres einen. Und die haben sie dann unterteilt so in wichtigere und weniger wichtige, und da haben sie viel diskutiert und haben herumgestritten, welches Gebot ist denn das Allerwichtigste? Und es war ihnen klar, dass das Leben was mit Gott zu tun hat. Ist ja klar, wenn er uns gemacht hat, dann hat unser Leben was mit ihm zu tun. Also was ist das Wichtigste? Gott ist der Wichtigste. Gott hat uns gemacht, der Schöpfer. Das war ihnen klar. Und wenn dir das klar ist, dann hast du schon viel gewonnen. Dann hast du das Leben begriffen, dann hast du das Leben ergriffen. Lies mal weiter im Vers. Vers 29. Jesus antwortete ihnen: oder ihm. Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Also Jesus antwortet diesem Schriftgelehrten mit dem großen Höre Israel, den Schma Israel, das große Glaubensbekenntnis Israels. Das haben die jeden Tag rezitiert. Liebe Gott mit allem, was du bist. Na, echte Liebe nimmt dich ganz ein. Deine innerste Einstellung, dein Herz, deine Wertschätzung, deine Leidenschaften, deine Motivation, deine Sinne, deine Erfahrungsebene, dein Denken, dein Intellekt, deine Willenskraft, deine Entscheidungen, deinen Gehorsam. Man kann die einzelnen Worte hier gar nicht so genau aufdröseln. Ja, Herz und Seele und so weiter, das überschneidet sich. Aber was Jesus sagt hier, ist Gott lieben mit allem, was du bist, mit deinem ganzen Sein. Was ist das Wichtigste im Leben? Jesus sagt, Gott lieben. Na, ist doch klar, eigentlich. Warum wollen wir ihn lieben? Oder sollen wir ihn lieben? Der erste Punkt wäre, er ist der Wesentlichste, der existiert. Er hat uns geschaffen. Er ist die wichtigste Person, die es gibt. Er ist der Schöpfer. Alles andere ist Geschöpf. Er ist in seiner ganz eigenen Klasse. Wen sollten wir sonst anbeten als ihn? Und der zweite Punkt wäre, er hat uns gemacht. Wir schulden ihm unsere Existenz. Wir schulden ihm unser Leben. Dritter Punkt, warum sollen wir Gott lieben? Naja, Gott ist der Schönste. Er ist die herrlichste, wunderbarste, liebevollste, gerechteste, barmherzigste, geduldigste, reinste, begehrenswerteste Person, die existiert. Er ist wie Jesus. Lest die Evangelien, wie wunderbar ist Jesus. Wenn ich die Evangelien lese, schau, betrachte Jesus. Möchtest du nicht sein Freund sein? Möchtest du nicht Gemeinschaft haben mit dieser wunderbaren Person? Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Also so ist Gott. Und Menschen, die Jesus nicht lieben, die haben ein falsches Gottesbild. Im 1. Johannes 4 hat Jesus gesagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Also wenn wir ihn klar sehen, dann werden wir ihn lieben. Das ist natürlich. Na, wir verlieben uns in attraktive Personen, in schöne Personen. Und Schönheit ist ein Stück weit im Auge des Betrachters. Ne? Wir können ja einen Test machen. Ich habe schon ein bisschen gespoilt vorhin, gell? Aber erstmal für die Frauen, ihr könnt euch überlegen, ich zeige euch zwei Bilder und ihr könnt euch überlegen, ob ihr euch eher in den einen oder in den anderen verlieben würdet, okay? Also, schauen wir mal. Das Netz ist ein bisschen langsam. Okay, würdet ihr euch eher in ihn verlieben oder vielleicht doch in ihn? Was denkt ihr, Frauen? Ist nicht so schwierig, oder? Okay, Männer, wie ist es bei euch? Würdet ihr euch eher in sie verlieben oder vielleicht in sie? Nicht so schwer, oder? Würdet ihr euch eher in so einen Typen verlieben oder in so einen? Nicht so kompliziert, oder? Wir verlieben uns ganz natürlich in attraktive, schöne, liebenswerte Personen. Und Gott ist der Schönste, er ist der Liebenswerteste, er ist der Liebevollste. Und wenn du ihn betrachtest, wie er wirklich ist, in Jesus, in seinem Wort, dann wirst du ihn lieben. Das ist ganz natürlich. Jedes Kind versteht das. Wenn ich das Kind frage, nachher, wenn wir den Kuchen austeilen, welches Stück Kuchen willst du, das größere oder das kleinere, jedes Kind sagt, das große natürlich, klar. Wenn ich ein paar Spielzeuge habe und ich sage, okay, mit welchem willst du spielen, mit dem tollsten, mit dem besten oder mit dem weniger guten, die Kinder sehen klar. Die sagen, ja klar, ich will das Beste. Und so ist es mit Gott eigentlich auch. Ist offensichtlich, wir wollen das Schönste, wir wollen das Größte, wir wollen das Beste. Ist doch so klar. Also wenn du Gott wirklich siehst, wirst du ihn lieben. Wir lieben ihn dafür, wer er ist. Er ist der Beste, er ist der Schönste. Und dann viertens, niemand liebt uns mehr als er. Das hat uns am Kreuz bewiesen. Gott ist Liebe, das ist seine Natur. Und Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat das ultimative Opfer für uns gebracht. Er hat sich zu Tode foltern lassen, statt dir. Er hat sich nicht geschämt, nackt an einem Kreuz zu hängen, für dich zu sterben, damit du nicht Gericht erleben musst über deine Sünden und deine Verfehlungen. Und überleg mal, hat es irgendjemand sonst für dich getan? Also ich kenne niemanden. Hat irgendjemand sonst sein Leben für dich gegeben? Aber so liebt Gott dich, so aufopfernd, so leidenschaftlich. Und seine Liebe ist bedingungslos, die ist völlig unabhängig. Im Römer 5, Vers 8 heißt es, als wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt und sein Leben für uns gegeben. Bedingungslose Liebe, das kennen wir überhaupt nicht in unserer Welt, oder? Hier unter uns Menschen tickt es so, hey, wenn du nett zu mir bist, dann bin ich nett zu dir. Wenn du fies zu mir bist, dann bin ich fies zu dir. Wenn du mir gibst, dann gebe ich dir. So, es ist bedingt. Bringe du deine Leistung und dann zeige ich dir Liebe. Das ist, wie die Welt funktioniert. Aber bei Gott ist es umgekehrt. Bei Gott steht die Liebe zuerst. Und dann aus dieser Liebesbeziehung heraus tu Gutes, gestärkt von ihm. Gott liebt dich. Warum? Weil er Liebe ist. Gott liebt dich, egal ob du ihm folgst oder nicht. Gott liebt dich, egal ob du an ihn glaubst oder nicht. Gott liebt dich, egal ob du betest oder nicht. Gott liebt dich, egal ob du Bibel liest oder nicht. Gott liebt dich, egal ob du in den Gottesdienst gehst oder nicht. Gott liebt dich. Punkt. Du kannst nichts tun, damit er dich mehr liebt. Er liebt dich schon maximal. Das ist die Wahrheit. Er liebt dich bedingungslos. Also du bist geliebt. Das ist so befreiend, oder? Wenn wir das wirklich begreifen in unserem Herzen. Du bist geliebt von der wunderbarsten Person in diesem Universum. Und das prägt uns. Geliebte Menschen leben anders. Wenn du dich nicht geliebt fühlst, dann ist alles grau, oder? Wenn die Freundin Schluss macht mit dir und ja, dann gehst du so durch den Tag. Und wenn der Chef sagt, hey, du hast toll geschafft, du kriegst eine Lohnerhöhung, okay, ist mir egal. Und dann, hey, du hast im Lotto gewonnen, 1 Million. Ja, nix bringt es wirklich, weil du dich nicht geliebt fühlst. Auf der anderen Seite, wenn du frisch verliebt bist, dann kann eigentlich fast nichts schief gehen. die halbe Nacht telefoniert und deswegen hast du verpennt, du kommst zu spät zur Arbeit, der Chef sagt, du bist gefeuert. Sagst du, okay, ist okay, weil sie liebt mich. Und bei der Heimfahrt geht deine alte Karre ein, ist okay, dann laufe ich halt. Ist nicht so schlimm, weil sie liebt mich. Es verändert alles. Und stell dir vor, du warst in einem brennenden Haus und ein Feuerwehrmann hat dich gerettet und er kommt dabei selbst ums Leben oder trägt vielleicht lebenslang Narben davon. Wärst du ihm nicht dankbar? Würdest du ihn nicht schätzen? Früher hat mich das ein bisschen irritiert, dass Gott sagt, du sollst lieben. Also dieser moralische Imperativ. Ich habe mir gedacht, wie geht das? Wie kann man Liebe befehlen? Geht das überhaupt? Also entweder ich liebe jemanden oder ich liebe ihn halt nicht. Das ist, wie die Welt denkt. Aber wir müssen es verstehen, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Na, Gott befiehlt zum Beispiel uns Männern, unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Und jetzt mal Realitätstherapie, ihr Männer, habt ihr immer Liebesgefühle für eure Frau? Ohne Unterbrechung. Der Arthur schon, ja, super. Nee, die Wahrheit ist nein, oder? Das sind oft ganz andere Gefühle. Vielleicht Ärger oder Zorn oder Frust oder sonst irgendwas. Ja, bist immer wieder verliebt, sind immer wieder da diese Gefühle, aber nicht immer. Das ist nicht die Realität. Kann ich meine Frau trotzdem lieben? Ja, weil Liebe mehr ist als ein Gefühl. Nämlich Wertschätzung, Hingabe. Letztendlich Entscheidung, Gutes zu tun, Entscheidung, mich aufzuopfern, und Gefühle folgen ja oft unseren Entscheidungen. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Also investiere in deine Frau und dein Herz wird bei ihr sein. Und es ist ja nicht so, dass da immer diese riesen Gefühle für Gott da sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin von Natur aus nicht der emotionalste Typ, so. Manchmal denke ich mir, ich beneide die Leute, die so in Liebe vergehen und auf der Wolke Nummer 7 schweben, ja, in der Anbetung oder so. Aber dann auf der anderen Seite, wenn sie ganz unten sind im Tal, denke ich mir wieder, ich bin eher so ein bisschen, nicht so die Ausschläge, sondern vielleicht so. Ich meine, immer wieder habe ich Gefühle für Gott, aber ich meine, heute bin ich krank, heute habe ich überhaupt keine Gefühle. Aber ich kann ihn immer noch lieben. Mit meinem Willen, mit meinem Denken, mit meinen Entscheidungen. Liebe ist so viel mehr als nur ein Gefühl. Und geistliche Reife ist wirklich, dass wir unabhängig werden von unseren Gefühlen. Wir leben im Glauben, nicht im Fühlen, nicht im Schauen. Denkt an Hiob, der in seinem größten Elend gesagt hat, gepriesen sei der Name des Herrn. Oder ich gehe davon aus, dass Jesus am Kreuz wahrscheinlich nicht das größte Gefühlshoch gehabt hat. Aber er gab sich uns hin. Und das ist Liebe. Also erster Punkt ist, wenn wir Gott sehen, dann werden wir ihn lieben. Aber zweitens, es ist auch unsere moralische Pflicht. Weil das zweite oder dritte oder viertbeste dem Besten vorzuziehen, ist eigentlich eine Verirrung. Und unendliche Liebe nicht zu erwidern, dem Retter nicht dankbar zu sein, das ist verwerflich. Das ist moralisch böse. Also du sollst Gott lieben. Sieh, es geht um eine Person. Jesus sagt, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist. Er sagt nicht, du sollst die Gebote lieben, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Seine Gebote sind ein Ausdruck von seiner Liebe, weil es zu unserem Guten ist. Seine Gebote bewahren unsere Beziehungen, die Beziehung mit Gott und die Beziehung mit den Mitmenschen. Wir werden am Donnerstag in der Bibelstunde ein bisschen drüber reden. 2. Mose machen wir da durch. Das ist unser Buch, was wir uns vornehmen an dem Abend. Wir machen so einen Bibelüberblick gerade. Also es geht nicht um Religion. Es geht nicht um das Befolgen von Regeln, sondern es geht um eine Person. Es geht um Gott. Wir lieben eine Person, nicht Rituale, nicht ein Gesetz. Und ich würde sagen, wenn Christsein vor allem für dich bedeutet, Regeln zu befolgen, und wenn Gott irgendwie so eine Last ist für dich, ich muss meinem Chef recht machen und ich muss meiner Frau recht machen und jetzt muss ich es noch Gott recht machen, dann hast du was falsch verstanden. Es geht darum, dass wir eine Person, Gott, der da ist, dass wir ihn wertschätzen, dass wir ihn lieben. Jesus hat gesagt in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie gesagt, seine Gebote sind Ausdruck seiner Liebe zu uns. Ein heiles Leben, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben, das steckt schon in dem Wort. Und Gottes Gebote zu halten ist ein Ausdruck meiner Liebe, aber die Quelle ist Liebe. Ich sehe da eine Verheißung drin. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ganz natürlich. 1. Johannes 4, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir reagieren auf Gottes große Liebe zu uns. Er ist so gut, er ist so treu, er ist so liebevoll, er ist uns so hingegeben. Und es ist ganz natürlich, wenn uns jemand liebt und wenn uns jemand was Gutes tut, dass wir reagieren und dass wir ihn zurücklieben und dass wir dann ihm gefallen wollen und ihn nicht verletzen wollen. Das ist ganz natürlich. Hey, wenn du deine Traumfrau getroffen hast und eine Verabredung hast, dann nehme ich an, hast du nicht irgendwie eine To-Do-Liste. Okay, erstens rasieren, zweitens duschen, das ist auch wichtig, drittens Deo, dann viertens, wenn du sie triffst, lächel sie an, umarm sie, sei freundlich zu ihr. Hey, das ist alles gut, aber das tust du ganz automatisch, weil du liebst. Weil du liebst, brauchst du keine Liste. Es ist keine Last, es ist nicht schwer. Du sagst, na geh duschen, rasieren, anlächeln, muss das sein, das ist so ein Stress. Da denkst du überhaupt nicht darüber nach. Sondern weil du liebst, tust du diese Dinge ganz natürlich. Und es ist keine Last. Erster Johannes 5, Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Es ist nicht schwer, wenn wir lieben. Also deine Liebe mit Gott und für Gott, das ist in Beziehung eingebettet. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Wie würdest du sie beschreiben? Ist es eine Arbeitsbeziehung? Geht es um Regeln, um Leistung? Oder ist es zuerst eine Liebesbeziehung? Geht es dir um Regeln oder geht es dir um die Person? Also wenn es eine Arbeitsbeziehung ist, wenn es mühsam ist, wenn es eine Last ist, wenn dein Leben von Ungehorsam geprägt ist, weißt du was, dann ist die Lösung, dass du dich neu hinsetzt und deine Bibel aufschlägst und Jesus betrachtest und dich neu von ihm beeindrucken lässt, neu dir Gottes Wert und Gottes Liebe vor Augen hältst und dann reagier auf seine Liebe. Die Frage des Schriftgelehrten war, was ist Gottes Wille für mein Leben? Ist eine der meistgefragtesten Fragen. Vielleicht ist es auch deine. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Und ich bin so froh, dass Jesus uns eine Liste von 613 Geboten gegeben hat, weil die könnte ich mir nicht merken. Das wäre mir viel zu kompliziert. Sondern er hat uns eine Sache gegeben, oder? Was ist Gottes Wille? Liebe. Eine Sache. Okay, das ist einfach genug. Damit kann ich leben, das kann ich mir merken. Und das ist so befreiend, das ist so unkompliziert. Und was heißt denn lieben? Lieben heißt, dass ich jemanden wertschätze und dass ich mich ihm oder ihr hingebe. Ja, deswegen heiraten wir, wenn wir die oder den einen finden. Hingabe, das ist ein Bild für die Gottesbeziehung übrigens. Der zukünftige Schwiegersohn stellt seinem zukünftigen Schwiegervater die eine Frage, die große Frage: Darf ich um die Hand ihrer Tochter anhalten? Und er sagt, also entweder du nimmst die ganz oder gar nicht. Und so ist auch unsere Bekehrung, so ist unsere Hochzeit mit Gott. Er will uns ganz. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er will dich ganz für sich allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, nicht halbherzig, und aus deiner ganzen Seele oder Psyche und aus deinem ganzen Verstand, deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Willenskraft. So liebt Gott dich und so möchte Gott, dass du ihn liebst. Hat Gott dich ganz? Ist Gott die Nummer eins in deinem Leben? Schätzt du ihn vor allen anderen? Na, du erwartest es von deinem Ehepartner. Du möchtest ihn nicht teilen mit anderen Frauen oder mit anderen Männern. Ist nicht okay, wenn sie noch mit irgendeinem anderen flirtet oder er mit einer anderen flirtet. Nee, du erwartest eine exklusive Liebesbeziehung und so ist es auch mit Gott. Gott will dich nicht teilen. Will dich nicht teilen mit der Welt oder mit anderen Loyalitäten oder mit anderen Leidenschaften. Er will die Nummer eins sein und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Gott will nicht in erster Linie was von dir, sondern Gott will dich ganz, dich als Person. Das ist doch auch so, wenn wir heiraten, oder? Als ich vorne am Altar gestanden bin und gewartet habe, dass meine wunderschöne Braut hier den Gang runterkommt, waren meine Gedanken nicht, ich mag ihr Auto. Ist cool, das gehört ja dann auch irgendwie mir, wenn ich sie heirate und dann bringt sie noch ein Haus in die Ehe und ja, endlich kocht dann wer für mich, muss ich nicht immer diesen Mikrowellenfraß essen, den ich früher immer gefressen habe. Das waren überhaupt nicht meine Gedanken. Mein einziger Gedanke war, ich wollte sie und alles andere war völlig unwichtig. Und C.S. Lewis hat geschrieben, Gott will nicht einen bestimmten Teil deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit. Er will auch nicht alle deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Er will dich. Das ist Gottes Herz. Er will dich ganz. Und das ist auch am besten für uns, weil wir sind für Gott geschaffen. Und nur mit ihm im Herzen sind wir heil. Dann sind wir wie ein Fisch im Wasser. Fisch außerhalb des Wassers ist nicht heil. Der flopst da so herum und versucht irgendwie sein Leben zu retten oder hinzukriegen, aber der ist nicht heil. Aber wenn Gott die Nummer eins ist in unserem Leben, dann findet alles andere seinen richtigen Platz. Und es macht das Leben wieder einfach. Es geht alles um Gott. Hey Gott, was denkst du drüber? Was würde Jesus tun? Lieben, okay. Was wäre jetzt gerade liebevoll in der Situation, wo ich gerade bin? Oder wenn ich so denke, es ist eine Sache, Liebe, das macht das Leben so wunderbar unkompliziert. Das Wichtigste im Leben ist Gott und er ist die Liebe in Person und Gottes Wille für uns ist, dass wir lieben, also erstens Gott lieben, ungeteilt lieben mit allem, was wir sind. Und dann sagt Jesus, das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Also das ganze Alte Testament, der ganze Wille Gottes ist zusammengefasst in dem einen Liebe. Und der Punkt ist, wenn du liebst, dann wirst du alle Gebote halten. Es ist so einfach. Liebe und du hast Gottes Willen erfüllt. Also Liebe ist die eine Priorität in unserem Leben. Egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du Single bist oder verheiratet bist, egal wo du lebst, egal welchen Beruf du hast, egal welchen Dienst du hast, diese Dinge sind ein Stück weit nebensächlich eigentlich. Die Hauptsache ist, dass du liebst. Zuerst Gott und deinen Nächsten. Jesus hat gesagt, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also Gottes Liebe und Nächstenliebe gehört zusammen. Wenn wir unseren Nächsten lieben, tun wir das für ihn. Also was ich für meinen Nächsten tue, ist auch wieder eingebettet in die Beziehung mit Jesus. Er ist unsere Motivation. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere Befähigung. Ich brauche ihn. In mir selbst natürlich habe ich wenig Liebe, habe ich wenig Geduld. Ich brauche ihn. Aber wenn ich mich geliebt weiß, wenn ich mich unter seinem liebevollen Blick weiß und so lebe, wenn mein Herz auf ihn ausgerichtet ist, wenn ich ihm vertraue, wenn ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, wenn ich alles von ihm erwarte, dann werde ich liebesfähig. Deswegen ist die Reihenfolge hier wichtig. Gott zuerst und dann deine Nächsten. Mit Gott kannst du deinen Nächsten lieben. Gott zuerst lieben und dann mit ihm deinen Nächsten. Hieran haben wir die Liebe erkannt, schreibt uns Johannes, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Oder wenn wir es in den Worten von Paulus sagen wollen, die er uns in Philipper 2 schreibt, Gott und deinen Nächsten höher achten als sich selbst. Andreas, ihr könntet die Scheinwerfer hier einschalten übrigens, dann wird für die Leute im Video das Bild wesentlich besser, danke. Also lasst uns lesen, Philipperbrief 2, die Verse 2, wenn ihr eine Bibel da habt. Da sagt Paulus oder schreibt Paulus, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, also dass ihr euch selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der Gott war und das nicht festgehalten hat, sondern sich entleert hat und Mensch geworden ist und nachdem er Mensch geworden ist, sich nochmal erniedrigt hat und für uns ans Kreuz gegangen ist. Das war seine Einstellung. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen oder bedienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben. Also Nächstenliebe ist eigentlich die Entscheidung, mich aufzuopfern für andere. Das ist der Weg Jesu, statt andere für mich aufzuopfern. Das ist der Weg dieser Welt, dieser gottlosen Welt. Und ich brauche Befreiung von meiner Selbstsucht. Und dazu brauche ich Jesus. Seht ihr, Jesus sagt, liebe deine Nächsten, wie du dich selbst liebst. Er geht davon aus, dass wir uns selbst lieben. Das ist natürlich, jeder ist sich selbst der Nächste. Wir sind erstmal von Natur aus Egoisten. Ja? In unserer gefallenen Natur. Aber jetzt geht es darum, dass wir uns selbst verleugnen und den anderen höher achten als uns selbst. Und das ist übernatürlich. Das geht nur mit Jesus. Manche Leute lesen hier was rein, was hier nicht wirklich steht. Manche Leute sagen, du musst erst lernen, dich selbst zu lieben, damit du andere lieben kannst. Und dann drehen sie sich wieder um sich selbst. Nee, Jesus sagt, wir müssen lernen, uns selbst zu verleugnen und Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Wir müssen uns verleugnen, bevor wir den Nächsten lieben können. Und ja, es gibt verletzte Menschen, es gibt traumatisierte Menschen, die nicht gut mit sich umgehen, die destruktiv mit sich umgehen, die ihren Selbstwert verloren haben. Aber die Lösung des Problems ist nicht der Fokus auf sich selbst, sondern ist die Ausrichtung zu ändern auf Gott und deine Nächsten. Weil in Gott sehe ich meinen Wert, in Gott bin ich geliebt, in Gott bin ich befähigt. Und manchmal hat Egoismus auch so eine verdrehte Form, ne? Dass Leute sagen, oh, ich hasse mich, ich taug nichts, ich bin hässlich, ich liebe mich nicht. Ja, aber hey, wenn du dich wirklich hassen würdest, wärst du froh, dass du hässlich bist. Also seht ihr, wie verdreht das Ganze ist. Die Wahrheit ist, du kreist total um dich selbst in deinem Denken. Du versinkst in Selbstmitleid. Du denkst, du verdienst was Besseres, du verdienst was anderes und überhaupt, was all die anderen Bösen dir angetan haben. Es ist totale Selbstbezogenheit und das ist das Problem. Es ist verdeckter Stolz eigentlich. Und es hilft dir jetzt nicht zu sagen, ja, jetzt musst du lernen, dich selbst zu lieben. Na, dann drehst du dich noch mehr um dich selbst und bist wieder auf dich ausgerichtet. Nee, die Wahrheit, du musst wegschauen von dir auf Gott und auf deine Mitmenschen. Die Joni Erickson, diese Frau, die so von Leid geprägt ist ihr Leben. Sie hat gesagt, wenn du dich schlecht fühlst, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, ihm zu dienen. Und dann wird es dir besser gehen. Das ist die Lösung des Problems. Also schau weg von dir, bekenne Gott diese Ich-Bezogenheit als Sünde. Kehr um zu ihm. Vergib denen, die dich verletzt haben. Vergib denen, die dich enttäuscht haben, die dich schlecht behandelt haben. Und gib dich Gott hin und leb für ihn. Er liebt dich leidenschaftlich. Du bist so unendlich wertvoll für ihn. Du bist ihm Jesus wert. Er hat dich geschaffen, wie du bist. Er hat dich begabt. Er will dich gebrauchen. Also hör auf, dir selbst Leid zu tun und steh auf und diene ihm. Schau dich um, ob es nicht irgendjemanden gibt, dem du helfen könntest, den du lieben kannst für Jesus. Und schau auf diesen wunderbaren, liebenswerten Gott, der dich so liebt und der deine Mitmenschen so sehr liebt. Und dann wirst du dich besser fühlen, wenn du diese Ausrichtung änderst. Also hör auf, dein Leben zu verschwenden. Liebe ist das, was dein Leben reich macht und sinnvoll macht. Vers 32. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. Denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Liebe ist viel, viel besser als Religion oder Religiosität. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht mehr fern vom Reich Gottes. Du hast es kapiert. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Jesu Weisheit hat einmal mehr triumphiert. Also das Leben ist unkompliziert und es ist heil, wenn wir das Wesentliche zum Wesentlichen machen. Gott ist Liebe, du bist unendlich geliebt, deine Berufung ist zu lieben, Gott zuerst und dann deinen Nächsten mit ihm gemeinsam. Amen. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns den Weg zum Leben weißt. Du bist das Leben, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich danke dir so sehr, dass du das Leben nicht kompliziert gemacht hast, sondern dass es wirklich, wirklich einfach ist vom Prinzip her, wenn wir dich in den Mittelpunkt stellen und wenn wir einfach lieben. Und Vater, wir wissen, dass wir aus uns selbst dazu eh nicht fähig sind. Danke, dass du uns zu dir gezogen hast. Danke, dass du alles getan hast, damit wir nicht allein leben müssen, sondern dass wir mit dir zusammen durchs Leben gehen dürfen. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass du uns befreit hast. Danke, dass du uns befähigst, übernatürlich befähigst, anders zu leben. Dass du uns befähigst, zu lieben. Und Herr, so bitte ich dich, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns stärkst, Herr, dass du uns neu ausrichtest, wo wir das brauchen, wo wir lieblos geworden sind. Gib uns da neue Vision und gib uns da neue Kraft und neue Leidenschaft, dir zu folgen und deine Liebe zu leben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.